Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir dann starten können. Ich eröffne die 13. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz und begrüße Sie heute als amtierender Vorsitzender. Ich begrüße die Abgeordneten, die Sachverständigen, die Vertreter des BMJV an der Spitze mit dem parlamentarischen Staatssekretär Kollege Schwabe und den weiteren Mitarbeitern der Bundesregierung oder Angehörigen und die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Zum Gegenstand. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer prozessualer Regelungen. Die Bundesregierung weist in ihrem Gesetzentwurf insbesondere darauf hin, dass gerade die Amtsgerichte in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten durch ihre Verteilung in der Fläche einen wichtigen Beitrag zur Bürgernähe der Justiz leisten. Da die Zahl von erstinstanzlich bei den Amtsgerichten eingegangenen Zivilverfahren in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen sei, liefen viele kleinere Amtsgerichtsstandorte Gefahr, ganz geschlossen zu werden, weil man mit Abbau von Stellen der Rückgang der Eingangszahlen nicht kompensiert werden könne. Diesem Problem will die Bundesregierung vor allem durch Anhebung der seit 1993 bestehenden Zuständigkeitsstreitwerte von 5.000 auf 10.000 Euro begegnen. Zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz will die Bundesregierung bestimmte Sachgebiete den Amts- und Landgerichten streitwertunabhängig zuweisen. So sollen bestimmte Nachbarschaftsstreitigkeiten den Amtsgerichten sowie Vergabe- und Heilbehandlungs- und Veröffentlichungsstreitigkeiten den Landgerichten zugewiesen werden. Ferner sieht der Entwurf eine Änderung der Zivilprozessordnung vor, um unrichtig gewordene Kostenentscheidungen nachträglich ändern zu können. Ferner liegen uns zum Gesetzentwurf vor. Auf Drucksache 21-2466 die Unterrichtung durch die Bundesregierung über die Stellungnahme des Bundesrates und die Gegenäußerung der Bundesregierung. Auf Ausschuss Drucksache 21-628 ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Möglichkeit, die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Frau Franziska Benning. An die Sachverständigen. Für die Eingangsstellungnahme stehen Ihnen jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Auf dem Monitor da oben läuft zu Ihrer Orientierung eine Uhr. Kleiner Hinweis zum Ansporn: bei der vorherigen Anhörung hat es auch jeder geschafft. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich eine erste Fragerunde an, bei der die Sachverständigen umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also beginnt mit Herrn Dr. Scheif, um ihre Antworten gebeten werden. In der zweiten Antwortrunde dreht sich das Ganze wieder und in einer etwaigen dritten fangen wir wieder von hinten an. Für alle Antwortrunden gilt, bitte halten Sie sich bei Ihren Antworten an einen Zeitrahmen von 2 Minuten pro Frage. Erscheint auch wieder da oben, samt Gong. Wenn Sie mehrere Fragen bekommen, wird es addiert. An die Kolleginnen und Kollegen, kennen, glaube ich, alle die Verteilung des Fragerechts. Nur zur Erinnerung, in der ersten Fragerunde dürfen 3 Abgeordnete der CDU-CSU, jeweils 2 Abgeordnete der SPD und der AfD und jeweils 1 Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. In den folgenden Fragerunden dürfen Abgeordnete bei der Worterteilung durch den Vorsitzenden jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. Ich berücksichtige bei der Worterteilung den zeitlichen Eingang der Wortmeldung sowie das Stärkeverhältnis der Fraktionen. Bitte zeigen Sie die Fragen dem Sekretariat durch Handzeichen frühzeitig an und sagen Sie dann bei der Fragestellung deutlich, an wen Sie diese Frage richten. Einige allgemeine Hinweise. Die Anhörung ist öffentlich, wird live übertragen und für die Mediathek des Bundestages aufgezeichnet. Auf der Grundlage der Tonaufzeichnung wird ein Wortprotokoll erstellt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Bild- und Tonaufnahmen sowie Beifalls- und Missfallsbekundungen nicht gestattet sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Frau Benning, Sie haben für Ihre Eingangsstatement Ihre 4 Minuten. Wir sind hier in einem alten Gebäude, da geht nicht alles immer gleich. Ach so, es geht nur das, ne? Ja, stimmt. Kann man die nicht kippen, die Dinge? Das wird nicht von der Zeit abgezogen. Dann starten wir den nächsten Versuch, das Eingangsstatement 4 Minuten.
So, genau. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, ich danke Ihnen für die Einladung, die Perspektive von HateAid in dieser Anhörung einzubringen. HateAid ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt. Unter anderem unterstützen wir Betroffene von digitaler Gewalt durch Prozesskostenfinanzierung. Aus mehr als 170 Zivilverfahren in äußerungsrechtlichen Fällen wissen wir, die Frage, wie zugänglich der Zivilrechtsweg ist, entscheidet darüber, ob der Rechtsstaat als Grundlage für unser demokratisches Zusammenleben auch im Internet als wehrhaft wahrgenommen wird. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht für den Bereich der Durchsetzung von Persönlichkeitsrechten 2 zentrale Änderungen vor. Erstens die Anhebung des Zuständigkeitsstreitwertes der Amtsgerichte auf 10.000 Euro und zweitens die streitwertunabhängige Zuweisung von Veröffentlichungsstreitigkeiten an die Landgerichte. Beide Maßnahmen zielen auf Spezialisierung und Qualität der Rechtsprechung bei schwierigen Abwägungsentscheidungen ab. Ein grundsätzlich begrüßenswertes Ziel. Gleichzeitig besteht jedoch das Risiko, dass der Zugang zum Recht für Betroffene von digitaler Gewalt weiter erschwert wird. Digitale Gewalt ist längst eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Studien zeigen, dass ein Drittel der jungen Erwachsenen bereits selbst von digitaler Gewalt betroffen war. Viele dieser Menschen ziehen sich aus Angst vor Angriffen zurück. Das hat unmittelbare Folgen für unsere demokratische Diskussionskultur. Meinungsvielfalt geht verloren und Teilhabe wird eingeschränkt. Der Zivilrechtsweg ist für diese Menschen ein zentrales Instrument, um sich gegen diese Rechtsverletzungen zu wehren. Der Zivilrechtsweg ist für sie der einzige Weg, um die dauerhafte Entfernung von rechtsverletzenden Inhalten und Geldentschädigungen verbindlich durchzusetzen. Dies gilt sowohl für die Rechtsdurchsetzung gegen die Verfasser als auch Online-Plattformen, die ihren Pflichten zum Schutz von Nutzenden oft nicht nachkommen. Für viele Betroffene kommt der Gang vors Zivilgericht allerdings nicht in Frage, denn die Verfahren sind kostspielig, kompliziert und langwierig. Die Streitwerte sind extrem hoch, da sie sich noch immer am Presserecht orientieren. Sie liegen meistens bei 10.000 Euro für einen einzigen Hasskommentar. Allein der Vorschuss für Gerichtskosten und die eigene anwaltliche Vertretung beträgt so knapp 3.000 Euro. Selbst wenn das Verfahren gewonnen wird, sind die Beklagten oft nicht zahlungsfähig und man bleibt auf den Kosten sitzen. Denn anders als im Presserecht werden häufig natürliche Personen verklagt und nicht zahlungskräftige Medienhäuser. Da diese Verfahren vor den Landgerichten geführt werden, besteht Anwaltszwang. In der ersten Instanz ergeht nach unserer Erfahrung nach circa einem Jahr eine Entscheidung. Damit zivilrechtliche Ansprüche nicht mehr theoretischer Natur bleiben, braucht es ergänzende Maßnahmen. Erstens die Einführung einer Streitwertabsenkung für einfach gelagerte Fälle außerhalb des klassischen Presserechtes, analog zu den Regelungen im Familien- und Urheberrecht, wo es bereits Regelstreitwerte gibt. So kann das Kostenrisiko reduziert und die Zugangshürde gesenkt werden. Zweitens die Prüfung eines vereinfachten Unterlassungsverfahrens, etwa nach österreichischem Vorbild des Mandatsverfahrens, das es Betroffenen ermöglicht, kostenschonend und schnell Unterlassungsansprüche durchzusetzen, angelehnt an das Mahnverfahren etwa. Drittens, um Verfahren zu beschleunigen, müssen Gerichte entsprechend personell ausgestattet sein. Für die notwendige Entlastung der Landgerichte könnte eine abweichende Regelung von § 348 Absatz 1 Nummer 2 AZPO beitragen, indem bei einfach gelagerten Fällen eine Übertragung auch in Veröffentlichungsstreitigkeiten auf den Einzelrichter möglich ist. Der vorliegende Gesetzentwurf sollte nicht nur die Spezialisierung der Justiz, sondern auch die Zugänglichkeit des Rechts in den Mittelpunkt stellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Als zweites Frau Professor Gsell.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, im Grundsatz ist die Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts plausibel, schon als Anpassung an die Preisentwicklung und auch sinnvoll, um Amtsgerichtsstandorte, auch kleine, zu stärken und damit einen niedrigschwelligen und ortsnahen Zugang zur Justiz zu gewähren. Und ich möchte betonen, es ist auch sinnvoll für die Gesamtinfrastruktur kleinerer Städte, dass man Behörden und Gerichte vor Ort dort möglichst erhält. Schwierig ist allerdings, dass man jetzt 30 Jahre gewartet hat und deshalb eine sprunghafte Anhebung hat. Deshalb, das räumt der Entwurf ja selbst ein, sind die Auswirkungen dieser Anhebung schwer zu prognostizieren. Und dabei ist es auch so, dass die Justiz mit anderen Reformprozessen viel zu tun hat. Stichwort Digitalisierung, digitale Akte, Erprobung eines Online-Verfahrens steht an, elektronische Kommunikationsplattform. Und da sind die Auswirkungen unklar. Deshalb muss unbedingt jetzt diese neue Einführung zeitnah, nicht erst in 5 Jahren, sondern zeitnah und umfassend in ihren Auswirkungen evaluiert werden. Was die Auswirkungen auf den Anwaltszwang anbelangt, die damit einhergehen, da gilt dasselbe. Es ist halt sprunghaft und die Komplexität der Streitigkeiten hat sicherlich nicht abgenommen. Und ich denke, auch deshalb sollte man hier rechtstatsächlich evaluieren. Ich persönlich würde dafür plädieren, hier Streitwert und Anwaltszwang ein Stück weit zu entkoppeln und erstmal in einem ersten Schritt moderat hier auf 7.500 € anzuheben und zu schauen, wie sich das auf die Qualität auswirkt. Was streitwertunabhängige Zuständigkeit und Spezialisierung anbelangt, im Prinzip auch in Ordnung, klar, effizienterer Ressourceneinsatz, Kollegialprinzip wird gestärkt. Allerdings möchte ich davor warnen, Spezialisierung als Allheilmittel anzusehen. Wenn man beim Landgericht die Zuständigkeit hat, die Alleinzuständigkeit, dann wird der Zugang zur Justiz eben auch wieder erschwert, habe ich längere Wege. Außerdem besteht bei Spezialisierung auch immer eine gewisse Gefahr, dass das einheitliche Verständnis und für das System des Rechts über die verschiedenen Bereiche hinweg ein Stück weit verloren geht. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist mindestens genauso wichtig, auch wenn der Bund es nicht zu beschließen hat, dass die Länder endlich ihre Beförderungspolitik ändern und die individuelle Richterkarriere nicht davon abhängig machen, dass man nach 10 oder 15 Jahren in einen völlig anderen Bereich geht, 15 Jahre Strafrecht und dann ins Zivilrecht. Und dann wundert man sich, dass man gegenüber einer stark spezialisierten Anwaltschaft vielleicht nicht so gut präpariert ist. Das ist mindestens genauso wichtig. Der Änderungsantrag sieht unter anderem vor, dass die Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde auf 25.000 € angehoben wird. Das klingt im Prinzip natürlich plausibel. Ich halte es aus grundsätzlichen Erwägungen trotzdem für falsch, und zwar deshalb, weil diese Wertgrenze in unserem System der Revision ein Fremdkörper ist. Das ist ein Systembruch, das wurde auch immer wieder schon zu Recht gesagt, weil die Revisionsgründe öffentliche Belange betreffen, Grundsätzlichkeit der Sache, Fortbildung des Rechts, Sicherung einer der Einheitlichkeit der Rechtsprechung, sind völlig unabhängig vom Streitwert, und deshalb ist das ein Fremdkörper. Man sollte endlich diese Wertgrenze umgekehrt abschaffen und anderweitig für Entlastung des Bundesgerichtshofs sorgen. Die möglichen Schritte, auch mit massiven Auswirkungen, sind längst vorgetragen. § 522 Absatz 2, die Möglichkeit, Berufungsentscheidungen ohne mündliche Verhandlungen zu treffen, ist für 50%, ungefähr 50% der Nichtzulassungsbeschwerden verantwortlich. Und wenn man den abschaffen würde, dann würde man das Potenzial gewinnen, um hier den Bundesgerichtshof zu entlasten und die Wertgrenze dann auch abzuschaffen. Vielen Dank.
Ganz knapp. Als Drittes Frau Krause, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Auch ich bedanke mich für die Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme der neuen RichterInnenvereinigung. Auch wir begrüßen die geplante Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts für die Amtsgerichte ausdrücklich. Angesichts der Geldentwertung, der Einkommensentwicklung und der allgemeinen Preisentwicklung bildet die bisherige Grenze von 5.000 € das Verhältnis zwischen Amts- und Landgerichten längst nicht mehr angemessen ab. Eine Anhebung stärkt die Amtsgerichte, insbesondere in den Flächenländern, und entlastet zugleich die Landgerichte. Auch die Idee, weitere streitwertunabhängige Zuständigkeiten einzuführen, halten wir für sinnvoll und angemessen. Eine Erhöhung der Grenze auf 10.000 € ist aus unserer Sicht folgerichtig. Die Eingangszahlen bei den Amtsgerichten sind seit Jahren rückläufig, doch gilt dies ebenso für die Landgerichte. Diese Entwicklung lässt sich also nicht allein mit der Geldentwertung erklären. Gleichzeitig beobachten wir eine starke Zunahme von Massenverfahren, etwa aus den Bereichen Fluggastrechte, Mietpreisbremse oder auch die bekannten Dieselverfahren. Und diese Verfahren belasten vor allem auch die Amtsgerichte aufgrund sehr umfangreicher, häufig auch von Legal-Tech-Unternehmen erstellter Schriftsätze erheblich. Mit der Reform ist schätzungsweise von einer Steigerung der Fallzahlen bei den Amtsgerichten um rund 20-30% auszugehen. Die Digitalisierung, die Sie angesprochen haben, stellt eine weitere Belastung der Gerichte und insbesondere auch der Amtsgerichte dar. Diese Reform wird daher allerdings nur gelingen, wenn die Personalstruktur mitwächst. Wir brauchen eine vorausschauende Personalplanung und gegebenenfalls Personalverschiebungen und zwar sämtlicher Dienste von den Land- zu den Amtsgerichten und auch von den Oberlandesgerichten zu den Landgerichten. Entscheidend ist, dass die Personalbedarfsberechnung, die sogenannten Pepsi-Minutenwerte, gleichzeitig mit diesem Gesetz rechnerisch angepasst werden. Ein Warten bis zur nächsten Erhebung, die für das Jahr 2027 geplant ist, würde zu falschen Ergebnissen führen und im schlimmsten Fall sogar zu Personalabbau. Das darf nicht geschehen. Denn diese Verfahren, die nunmehr dann beim Amtsgericht landen, erfordern ja denselben Aufwand wie zuvor beim Landgericht, werden aber jetzt mit geringeren Minutenzahlen bewertet. Sehr zu begrüßen ist aus unserer Sicht auch die geplante Einführung streitwertunabhängiger sachbezogener Zuständigkeiten. Die Konzentration von Vergabe-, Heil-, Behandlungs- und Pressesachen bei den Landgerichten schafft Spezialisierung und Qualität. Umgekehrt ist es richtig, nachbarschaftsrechtliche Streitigkeiten wegen ihrer Ortsnähe den Amtsgerichten zuzuweisen. Das könnte man noch weiterdenken und zum Beispiel auch diesen Gedanken auf Verkehrsunfallsachen ausweiten, die ja häufig auch eine besondere Ortsnähe erfordern. Umgekehrt könnte man allerdings auch für komplexe Bausachen die streitwertunabhängige Zuständigkeit der Landgerichte etablieren. Da besteht ja bereits jetzt nach 72a GVG die Regelung einer Spezialkammerzuständigkeit und diese Verfahren erfordern häufig wegen gutachterlicher Expertise ein besonderes Verständnis und bedeuten auch häufig einen sehr, sehr langen Verfahrenslauf. Ich möchte diese Gelegenheit auch mal zum Anlass nehmen, grundsätzlich über die derzeitige Trennung von Amts- und Landgerichten als Eingangsinstanz nachzudenken. In beiden Instanzen entscheiden zumeist Einzelrichterinnen und Einzelrichter. Ein struktureller Unterschied besteht kaum. Langfristig wäre daher eine einheitliche Eingangsinstanz mit fachlicher Spezialisierung nicht nur effizienter, sondern für die Rechtssuchenden auch durchaus viel nachvollziehbarer. Abschließend möchte ich auch noch den Blick auf die Rechtsmittelwerte richten. Die vorgeschlagenen Beträge von 1.000 Euro für die Berufung und 300 Euro für die Kostenbeschwerde sind realistisch und angemessen. Eine Anhebung des Höchstwerts für das vereinfachte Verfahren nach § 495a ZPO halte ich dagegen nicht für erforderlich. Dann wollte ich noch 708 Nummer 11 ZBO kurz ansprechen, anregen, aber meine Zeit ist um. Herzlichen Dank.
Das ist sehr nett. Frau Krämer, bitte.
Ja, sehr geehrte Herren und Damen, der Deutsche Richterbund dankt sehr für die Gelegenheit, heute hier angehört zu werden. Wir unterstützen ausdrücklich das zentrale Ziel des Vorhabens. Die Amtsgerichte in der Fläche müssen nachhaltig und zukunftssicher gestärkt werden. Die geplante Anhebung auf 10.000 Euro ist sinnvoll und zum Ausgleich der Geldwertentwicklung auch notwendig. Aber klar ist auch, eine Reform auf dem Papier reicht nicht aus. Die Amtsgerichte müssen gleichzeitig personell, technisch und räumlich so ausgestattet werden, dass sie die zusätzlichen Verfahren auch bewältigen können. Ohne diese Voraussetzungen läuft die Reform ins Leere. Damit das System in sich stimmig bleibt, müssen auch die Wertgrenzen für Berufungen, Beschwerden und das Verfahren nach billigem Ermessen angepasst werden. Diese Anpassungen sollten gleichzeitig mit der Streitwertanhebung erfolgen. Nur so entsteht ein ausgewogenes Gesamtsystem. Die von Frau Professor Gesell angesprochene Nichtzulassungsbeschwerde wert, würde ich allerdings davon ausnehmen wollen. Zu begrüßen ist die vorgesehene Förderung der Spezialisierung bei Amts- und Landgerichten. Wo Richterinnen und Richter sich auf bestimmte Rechtsgebiete konzentrieren können, werden Verfahren effizienter geführt, Entscheidungen einheitlicher und die Qualität der Rechtsprechung steigt. Das stärkt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Justiz und damit in den Rechtsstaat. Perspektivisch ist die Spezialisierung weiter auszubauen. Hierfür bieten sich die Streitigkeiten an, die gesetzlich ausdrücklich von der Kammer und nicht vom Einzelrichter entschieden werden sollen. Die auch von der Reformkommission Zivilprozess der Zukunft geforderte Spezialisierung und Stärkung des Kammerprinzips bietet großes Potenzial für eine leistungsfähige Zivilgerichtsbarkeit. Die geplante Umsetzung zum 1. Januar 2026 ist richtig und wichtig. Nur so kann die für 2027 vorgesehene PEPSI-Erhebung verlässliche Daten zum tatsächlichen Personalbedarf der Justiz liefern. Aber die Folgen der Streitwertanhebung auf den Arbeitsaufwand lassen sich derzeit nicht verlässlich prognostizieren. Die bisherigen Basiszahlen der Gerichte sind mit der Verlagerung der Verfahren überholt. Deshalb darf die Reform nicht zu einem scheinbar rechnerischen, aber tatsächlich falschen Personalabbau führen, weder bei den Land- noch bei den Oberlandesgerichten. Vor allem nicht, solange die Gerichte vielerorts ohnehin an der Belastungsgrenze arbeiten. Bis belastbare neue Zahlen vorliegen, müssen alle betroffenen Gerichte angemessene Zuschläge beim Personalbedarf erhalten. Nur so bleibt die Justiz handlungsfähig und verlässlich. Fazit: Der Richterbund begrüßt das Gesetzesvorhaben ausdrücklich. Aber eine starke Justiz entsteht nicht allein durch neue Zuständigkeitsgrenzen. Sie bedarf der hierfür erforderlichen Ausstattung sowie der Förderung der Qualität durch sinnvolle Spezialisierungen. Wenn diese Punkte zusammenkommen, dann kann die Reform das erreichen, was sie verspricht: Eine bürgernahe, leistungsfähige und zukunftssichere Justiz. Überall im Land. Vielen Dank.
Herr Dr. Otte, bitte.
Ja, vielen Dank. Daniel Otte, Rechtsanwalt. Ich darf also die anwaltliche Perspektive in dieser Anhörung auf das Gesetzesvorhaben vertreten. Und auch als Anwalt begrüße ich ausdrücklich, dass der Streitwert von 5.000 auf 10.000 Euro angehoben werden soll. Das ist tatsächlich überfällig. Wenn man sich überlegt, dass 1993 10.000 D-Mark festgesetzt wurden und 10.000 D-Mark damals, 9.000 Euro heute sind, lässt sich das gut vertreten. Aber, da schließe ich mich den Vorrednern an, man sollte in der Tat prüfen, ob die Amtsgerichte dem Verfahrenszuwachs gewachsen sind und auch, was es mit den Landgerichten macht, wenn sie demnächst weniger Verfahren haben werden. Als Anwalt ist es mir auch ein besonderes Anliegen, dass man sich vielleicht mal Gedanken über den Streitwert der Verfahren macht. Denn wenn nicht gerade eine Zahlungsklage anhängig ist, dann ist der Streitwert häufig sehr willkürlich zu ermitteln. Ich habe mal eine Klage auf Herausgabe von Unterlagen geführt. Da wurde der Streitwert vom Oberlandesgericht damals bewusst auf unter 20.000 Euro gesetzt, um eine Revision zum BGH zu verhindern. Umgekehrt habe ich mal eine sehr kleine Herausgabeklage geführt beim Amtsgericht. Da wurde er dann über 5.000 Euro gesetzt, weil man wollte, dass wir vom Landgericht klagen. Deswegen wäre es schön, wenn sich der Gesetzgeber dieses Thema mal annehmen würde. Zur Spezialisierung, das begrüße ich sehr. Das finde ich sehr sinnvoll. Gerade im Bereich des Vergaberechts und der Heilbehandlung macht es Sinn, die Landgerichte hiermit ausschließlich zu betreuen. Im Nachbarschaftsrecht ist es sinnvoll, die Amtsgerichte damit zu betreuen. Und ich sage auch ganz bewusst, in allen nachbarschaftsrechtlichen Streitigkeiten, da ist der Gesetzentwurf nicht weit genug. Ich würde auch empfehlen, meine Damen und Herren Abgeordneten, mal über weitergehende Spezialisierung nachzudenken. Man könnte überlegen, das Amtsgericht zu einer Art Bürgergericht auszubauen, das dann zuständig ist für alle Streitigkeiten, die im Leben des Otto-Normalverbrauchers, wie man sagt, typischerweise vorkommen können. Das heißt Verkehrsunfälle, Autokäufe, Verbrauchergeschäfte. Da kann es aus meiner Sicht keinen Unterschied machen, ob die jetzt unter oder über 10 oder 5 oder 7.500, wie auch immer, liegen. Umgekehrt sollte das Landgericht zuständig sein für sämtliche Spezialgebiete. Da fallen mir ein das Erbrecht, Kreditverträge, Immobilienrecht, Bau- und Architektenrecht und als Gesellschaftsrechtler natürlich auch das Gesellschaftsrecht und nicht zuletzt das Insolvenzrecht. Also führen Sie mal einen insolvenzrechtlichen Prozess vorm Amtsgericht, das macht nicht so viel Spaß. Und gerade im Zusammenhang mit dem Gesellschaftsrecht und den Handelssachen möchte ich vielleicht mal anregen, und das wäre mir wirklich wichtig, dass Sie mal darüber nachdenken, diese völlig sinnlosen Kammer für Handelssachen abzuschaffen. Ich führe seit 15 Jahren als Anwalt Prozesse vor Kammer für Handelssachen und ich habe in 15 Jahren nicht erlebt, dass einmal ein Handelsrichter einen sinnvollen Beitrag zur Lösung eines Rechtsstreits geleistet hat. Und im Gegenzug sind diese Streitigkeiten äußerst kompliziert, sind sehr kompliziert. Und es ist schade, dass dann immer nur ein Berufsrichter damit befasst ist. Deswegen würde ich mal überlegen, ob man das vielleicht ändert. Und das Zweite, was angesprochen worden ist, und das freut mich auch sehr, ist die Abschaffung des 522 Absatz 2 ZBO. Diese Norm wird gerade im Kölner Oberlandesgericht, muss man sagen, aber auch in anderen, wirklich ausgenutzt, um Rechtsstreitigkeiten einfach ohne mögliche Verhandlung bei den Oberlandesgerichten abzubügeln. Und das ist für uns Anwälte und für unsere Mandanten äußerst frustrierend. Und ich glaube auch, dass die Zahl der Nichtzulassungsbeschwerden zurückgehen würde, wenn man da vielleicht darüber nachdenken würde, dass man den 522 Absatz 2 aufhebt. Aber das sind jetzt lauter Dinge, die stehen gar nicht im Gesetz. Das Gesetz begrüße ich, wie gesagt. Ich möchte noch abschließend mitgeben, dass Sie vielleicht über einen verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz nachdenken. Aber da werden vielleicht meine Nachredner noch was zu sagen, denn ich bin ja nicht in der Justiz tätig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. von Plewe, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Es gibt drei Themen, die ich adressieren möchte. Einmal die Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts, dann die Spezialisierung und die Werte der Rechtsmittel allgemein, aber insbesondere auch der Nichtzulassungsbeschwerde, Gegenstand des Änderungsantrags, der jetzt eingebracht worden ist. Ich kann mich relativ kurz fassen, was die Erhöhung von 5.000 auf 10.000 angeht. Insofern verweise ich eigentlich auf meine Vorredner und Rednerinnen. Die ist vielleicht als solche überfällig, aber aus Anwaltssicht plädiere ich für eine Entkopplung des Anwaltszwanges von dieser Anhebung. Erst recht gilt das natürlich, wenn wir darüber nachdenken, Amts- und Landgerichte sozusagen als gemeinsame Eingangsinstanz zu begreifen und vielleicht ganz neu die Dinge zu sortieren, dann auf den Anwaltszwang erst ab 10.000 einsetzen zu lassen, halte ich für falsch. Also konsequent wäre es dann, dass man tatsächlich differenziert. Das ja auch vor dem Hintergrund, dass wir im Sinne einer geordneten Rechtspflege einen geordneten Sachvortrag haben wollen und erwarten und ein geordnetes Verhalten vor Gericht. All das ist nach meiner Erfahrung, und ich mache das jetzt seit 40 Jahren, nicht gewährleistet, wenn ein Anwalt nicht im Spiel ist. Es gibt natürlich sehr gebildete, ich meine jetzt juristisch gebildete Laien, aber die sind die große Ausnahme. Die Regel sind Laien, die eben keine Rechtskenntnisse besitzen. Und die gilt es zu schützen, einerseits, und andererseits aber auch die Rechtspflege zu schützen. Ein zügiges Verfahren lässt sich am besten mit Anwälten bewältigen. Und deshalb kommt man hier meines Erachtens um eine Abkopplung nicht umhin. Aber insofern verweise ich auch auf meine Stellungnahme. Das andere Thema ist in dem Zusammenhang allerdings auch, dass eben das Verfahren überhaupt ein Parteiprozess ist. Wir haben in Deutschland kein Small-Claims-Verfahren. Auf EU-Ebene gibt es ja Ansätze dazu, aber wir haben es noch nicht richtig eingerichtet. Wenn man Laien beteiligen will, dann sollte man das tun, indem man sie an die Hand nimmt und das Ganze führt. Natürlich nicht so, dass Hinweise bis zum Gewinn erteilt werden, aber jedenfalls geleitet das Ganze gemacht wird. Wenn man das nicht vorsieht, dann kann es nur schiefgehen. Das Spezialisierung, wir haben angeregt Bausachen, aber es kommen natürlich auch weitere hinzu. Das Problem ist bei Spezialisierung natürlich der gesetzliche Richter. Ich muss ja jede Sache qualifizieren und das Schwergewicht ermitteln. Und das nicht nur innerhalb eines Landgerichts, zu der Kammer oder zu jener Kammer oder beim OLG, jener Senat oder anderer, sondern hier geht es um die Gerichte, Amtsgericht oder Landgericht. Und da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und da haben wir das Problem aus Artikel 101 möglicherweise. Also da eröffnet man neue Rügefelder, freut den Anwalt. Aber ob das sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Also Spezialisierung mit Augenmaß. Bei Bausachen und Architektensachen kann man das klar sagen. Aber das ist der eine Punkt. Andere Nichtzulassungsbeschwerde liegt mir natürlich am Herzen. 20.000 auf 25.000, damit schließe ich den gesamten Verbraucherbereich aus. Ob das gewollt ist, halte ich für zweifelhaft. Es lässt sich vor allen Dingen nicht in Einklang bringen mit dem Anliegen der ZPO-Reform, möglichst viele Sachen zum BGH zu bringen, unabhängig vom Wert der Sache. Das ist ein Rückläufer jetzt. Und der BGH ist zunehmend entlastet und nicht belastet. Wir haben einen extremen Rückgang. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren Rückgang auf fast 50% der Fälle. Da jetzt von einer Belastung zu sprechen oder Überlastung als Zweck, ist falsch. Also was der Grund ist, wissen wir nicht, denn der Änderungsantrag ist nicht begründet. Das finde ich auch ein Novum. Ein Gesetzentwurf ohne Begründung und das nur mit dem Inflationsausgleich trägt nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und als letzter Herr Dr. Scheif, bitte.
Ja. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung.
Gut, ich starte nochmal. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. Ich schließe mich den Vorrednern sehr an. Die Annehmung der Streitwertgrenze ist im Grundsatz zu begrüßen, kann der Stärkung von Amtsgerichten und damit einer bürgernahen Justiz dienen. Aber eine nachhaltige Stärkung der Amtsgerichte, aller Amtsgerichte, kann nicht alleine durch die Anhebung der Streitwertgrenze erfolgen. Die Auswirkungen der Anhebung auf einzelne Amtsgerichte können ganz unterschiedlich sein. Für alle Amtsgerichte gilt, vor allem muss eine angemessene, sachliche und personelle Ausstattung der Gerichte erfolgen, die den hohen Anforderungen der rechtssuchenden Bürgerinnen und Bürger genügt. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die IT-Ausstattung der Gerichte. Da wird es höchste Zeit, da ist es höchste Zeit. Ich weiß auch, wovon ich spreche, denn beim Oberlandesgericht Köln ist der zentrale IT-Dienstleister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen angesiedelt, der also die IT-Betreuung für 38.000 Arbeitsplätze in der Justiz macht, von der Wiege bis zur Bahre. Beschaffung, Hard, Software und alles, was dazugehört. Da geht deutlich die Post ab und wir müssen da sehr, sehr viel tun, damit alle Gerichte also wirklich à jour sein werden. Eine Anhebung der Streitwertgrenze sollte nicht über 10.000 Euro hinaus erfolgen. Das Ausmaß einer Verlagerung von Verfahren von den Landgerichten zu den Amtsgerichten lässt sich derzeit nicht in Gänze prognostizieren. Sie wird aber, davon gehen wir auch aus, gravierende personalwirtschaftliche Auswirkungen haben. Die Personalbedarfsplanung der Gerichte der Länder richtet sich nach dem sogenannten Pepsi-Modell. Das wird den meisten hier Anwesenden bekannt sein. Ich werde das in der Zeit nicht schaffen, es darzulegen, was es ist. Jedenfalls kann man aber kombinieren sagen, es gibt bestimmte Produkte, die werden berechnet und je nachdem, wie die berechnet werden, hochgerechnet. Das heißt also, wenn man das jetzt mal zugrunde legt bei der Berechnung der Produkte, ein Zivilverfahren am Amtsgericht ist grundsätzlich von einem deutlich niedrigeren Aufwand in Pepsi getragen als ein Zivilverfahren am Landgericht. Das heißt also, Verfahren mit einem Streitwert zwischen 5.000 und 10.000 Euro, gehen wir davon aus, werden von den Amtsgerichten also nicht leichter oder schneller zu bearbeiten sein als bei den Landgerichten, aber sie zählen weniger. Das heißt also, wir müssen darauf achten, Sie müssen darauf achten, dass also durch die Anhebung der Streitwertgrenze in den Ländern kein Personalabbau in der Gerichtsbarkeit einhergeht, denn die Bearbeitung insbesondere aufwendiger Strafsachen wird mittlerweile auch aus den Zivilsachen quersubventioniert. Das heißt, wir haben vieles, was damit einhergeht, eine Gemengelage, und wir brauchen eine solide, ordentliche Grundlage. Die Stärkung der Amtsgerichte darf nicht auf Kosten der hohen Qualitätsstandards bei den Land- und Oberlandesgerichten erfolgen. Auch deshalb ist die Ausweitung streitwertunabhängiger Zuständigkeiten der Landgerichte so wichtig. Perspektivisch könnte man auch weiterdenken, über den Gesetzentwurf hinausgehen und den Landgerichten weitere Materien streitwertunabhängig zuweisen. Das würde auch die personalwirtschaftlichen Auswirkungen abfedern. Noch wichtiger aber bei der Spezialisierung ist ein Punkt, den wir an den Gerichten bemerken. Es gibt ein hohes fachliches Niveau nach Spezialisierung. Man ist auf Augenhöhe mit der Anwaltschaft. Man kann auf Augenhöhe diskutieren. Komplexe Verfahren lassen sich schneller, effektiver erledigen, wenn man sich nicht neu in Dinge einarbeiten muss. Flankierend, auch da habe ich persönliche Erfahrungen aus langen Jahren Justiz, es geht fast nichts über ein echtes Kammerprinzip, in dem also von Anfang an mit Kammer vor der Kammer verhandelt wird, wenn ich die Landgerichte erwähnen darf. Konsequent ist die Einhaltung auch der Rechtsmittelstreitwerte, das will ich nicht so sehr vertiefen, will aber sagen, dass das ebenfalls für das vereinfachte Verfahren in 495a ZBO jedenfalls gilt, denn in kleinen Angelegenheiten insbesondere ist auch ein schneller Rechtsfriede wichtig. Das ist überall, aber da vielleicht ganz besonders. Die Anhebung aller diskutierten Wertgrenzen, und da bin ich sehr bei Frau Professorin Dr. Xell, sollte einheitlich zum 01.01.2026 erfolgen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die Pepsi-Neuerhebung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die erste Fragerunde liegen mir folgende Anmeldungen vor. Als erstes Herr Dr. Steffen, als zweites Frau Ataoglu, Frau Hill, Herr Müller, Herr Rinkert und Herr Wahlend. In der Reihenfolge fangen wir dann auch an.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Expertinnen und Experten für ihre Auskünfte. Also dieser Gesetzentwurf ist ja tatsächlich, ich glaube, so unstreitig wie nur wenige. Das ist ja auch hier bei den Rückmeldungen zu erkennen. Ich bin bei dem Thema ja auch schon ein bisschen länger unterwegs und es taucht immer wieder auf. Und aus irgendwelchen Gründen hat man immer verzichtet und dann kommt man natürlich zu so einem großen Anpassungsschritt, was natürlich in der Umsetzung jetzt umständlich ist, aber davon abzusehen, wäre sicher falsch, weil das im Endeffekt ja bedeutet, wir lassen nach und nach die Amtsgerichte ausbluten und dann kann man sie auch sich sparen. Das wollen wir nicht, aus Gründen, die hier auch erwähnt wurden. Das bürgernahe Gericht, das soll es ja sein. Ich bin auch froh, dass tatsächlich hier die Rückmeldungen so in eine ähnliche Richtung gehen, was jetzt darüber hinaus vielleicht noch bedacht werden sollte, und möchte gerne deswegen zwei Fragen an Frau Gsell richten und dort nochmal zwei Aspekte vertiefen. Also, wir hatten ja den 522-2 ZBO. Herr Otte hatte dazu ja auch noch ein bisschen Ausführungen gemacht. Ich fände nochmal hilfreich von Ihnen zu hören, wie Sie das einschätzen, denn diese zurückweisende Berufung ohne mündliche Verhandlung ist ja als gedacht als Verfahrensvereinfachung und als Entlastungsmaßnahme für die Gerichte. Ist ja klar, das Landgericht hat dann damit weniger Mühe. Wie kommen wir denn dann insgesamt zurecht an der Stelle? Und das hängt zusammen mit meiner zweiten Frage. Zumindest vermute ich das im Hinblick auf die Diskussion, die ansonsten zu dieser Frage geführt wird. Also die Frage Wertgrenze der Nichtzulassungsbeschwerde. Hier im Raum in Form eines Änderungsantrages sind ja 25.000 Euro. Herr Otte hatte dazu auch schon was gesagt. Frau Gsell, ich würde Sie auch noch mal bitten, das einzuordnen im Hinblick auch sozusagen die rechtstatsächliche Basis. Wie ist da Ihre Einschätzung? Welche Bereiche sind betroffen von einer solchen Einschränkung des Rechtsschutzes?
Frau Atta-Uglu, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen, dass Sie heute zur Verfügung stehen. Meine erste Frage würde ich gerne an Frau Krämer stellen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Ziel ist, dass wir eben die Eingangszahlen, die bei den Landgerichten enorm hoch sind und im Gegensatz zum Amtsgericht zurückgegangen sind, dass das Ziel dieses Gesetzes klar ist und auch diesem Ziel verhelfen wird. Jetzt ist es aber so, die Zahlen mögen insgesamt zurückgegangen sein. Wir haben trotzdem immer noch Gerichte, Amtsgerichte, die überhöhte Belastungen haben. Und da darf ich gerne einmal berichten von meinem Gericht, an dem ich zuletzt tätig war. Ein Amtsgericht mit zwei Richtern, also diese Gerichte, die wir erhalten wollen. Und da ist die Belastung bei einem Richter bei 1,4 oder 1,5. Und wenn wir eben das jetzt so verändern, werden diese Gerichte ja genauso betroffen sein wie die Amtsgerichte, wo man die Rückgänge wirklich auch personell merkt. Da würde mich interessieren aus Sicht des Deutschen Richterbundes, ob die Amtsgerichte tatsächlich für diesen Mehraufwand schon gewappnet sind. Meine zweite Frage würde ich gerne an Herrn Rechtsanwalt Dr. Otte stellen. Anschließend an die Frage von Frau Krämer würde mich interessieren, wir sind da gerade schon mal drauf eingegangen, auf weitere Spezialzuständigkeiten. Würde es auch aus Ihrer Sicht Sinn machen, sich da auch noch mal sozusagen die Fachanwaltstitel anzuschauen und eben dann das ein bisschen zu diesen Kammern machen können? Mir fällt das ein aus der Praxis im Vergaberecht beispielsweise. Da ist dann gleichzeitig irgendwie auch das Beihilfenrecht betroffen. Das würde aber am Amtsgericht landen. Aber die Vergaberechtssache, die klassische, würde dann am Landgericht landen. Das nur als ein Beispiel dafür. Und da würde mich sehr interessieren, ob das aus Ihrer Sicht, wenn man das nochmal mit den Spezialzuständigen beleuchtete, das sinnvoll wäre, da auch nochmal auf die Fachanwaltstitel als Grundlage für weitere Spezialisierung zu schauen. Vielen Dank.
Frau Hiel, bitte.
Ja, von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zur Verfügung stehen. Ich habe zwei Fragen, die würde ich gerne beide an Frau Krämer stellen. Zum einen, das ist ja heute schon angeklungen, mit der Veränderung von den Streitwertgrenzen werden sich natürlich die Fallzahlen bei den Landgerichten naturgemäß verringern oder es ist zu erwarten, dass es so sein wird. Wenn dann Kapazitäten frei werden, die sinnvoll genutzt werden können oder sollten, sollen eben im Gegenzug ja einzelne Zuständigkeiten streitwertunabhängig, auch das haben wir heute schon diskutiert oder gehört, an die Landgerichte übertragen werden. Wie bewerten Sie das? Und gibt es vielleicht noch Zuständigkeiten, die man auch noch übertragen könnte? Haben Sie da vielleicht noch was im Blick? Ja, zum Beispiel das Beihilferecht. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage wäre bei der Übertragung von den Zuständigkeiten nicht nur nach Streitwert eben, sondern aufgrund der besonderen Zuständigkeit. Das ist ja ein Schritt hin zur größeren, stärkeren Spezialisierung, sowohl für die Einzelrichter als auch für die Kammern. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Dankeschön.
Vielen Dank. Da wir jetzt zwei Müllers haben, MdBs, ist der Kollege Axel Müller mit so in Fragen. Ein Name da, ja genau. Deswegen, aber es ist der Kollege Axel Müller.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Herrn Präsidenten Dr. Scheif. Die erste Frage bezieht sich auf immer noch klassische Einordnen nach Streitwerten bei den Zuständigkeiten. Und sehen Sie es denn als noch sachgerecht an oder würde eine noch weitergehende, klarere Zuweisung nach Sachgebieten, die Auslastung der Gerichte und vor allen Dingen natürlich auch die Qualität der Fallbearbeitung nicht insgesamt fördern? Und die zweite Frage, wir stellen alle fest, dass das Leben immer komplizierter wird. Auch wir Politiker tun uns manchmal schwer, den Menschen die komplexen Lebenssachverhalte, über die wir uns hier unterhalten, näher zu bringen. Das heißt also, unabhängig vom Streitwert nimmt die Komplexität des einzelnen Falles auch zu. Und wie können wir denn sicherstellen, dass die Gerichte mit diesen zunehmenden Anforderungen gerecht werden? Die Kollegin Atoglu hat etwas in die richtige Richtung gesagt. Wir haben Fachanwälte und die Zahl der Fachanwälte, die nimmt ja auch stetig zu. Brauchen wir auch Fachrichter sozusagen?
Vielen Dank. Der Kollege Ringert, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Damen und Herren Sachverständigen, dass Sie heute da sind. In der Tat, Kollege Steffen hat es angesprochen, so eine Einmündigkeit und Einhelligkeit über einen Gesetzentwurf, Nuancen, vielleicht hier und dort noch ein paar gute Hinweise von Ihnen hat man selten. Auch wenn man im Umwelt- und Klimaausschuss sieht, ist das noch mal anders. Von daher herzlichen Dank für die ganzen Stellungnahmen und durchaus auch für die sehr guten Hinweise, die wir noch bekommen haben. Ich würde gerne meine erste Frage an Frau Benning stellen. Sie haben noch mal das ganze Thema auch digitale Gewalt angesprochen auch. Warum bedarf es aus Ihrer Sicht einen einfachen Zugang eben auch zum Zivilrecht für Betroffene von digitaler Gewalt? Ist ja wirklich ein Themenfeld, was weit, weit zunimmt mittlerweile und wo ja jeder von uns, der in der digitalen Welt unterwegs ist, auch betroffen sein kann und auch wahrscheinlich schon viele von uns hier in dem Raum auch schon betroffen waren, leider Gottes. Meine zweite Frage richtig an Frau Krause. Wir haben das eben auch schon gehört. Das Thema eben Anwaltszwang und soll man das entkoppeln entsprechend von den Zuständigkeitsstreitwert? Wie bewerten Sie das?
Vielen Dank. Und zum Abschluss der Kollege Wallent.
Vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Dr. von Plewe. Zum einen haben Sie in Ihrem Eingangsstatement ja schon bereits erwähnt, dass Sie einen sehr großen Wert auf sauber geführte Verfahren legen. Gleichzeitig haben wir von mehreren Sachverständigen jetzt gehört, dass Kostenersparnisse gerade durch die neue Streitwertzuschreibung sich erhofft werden. Jetzt wäre meine Frage, sehen Sie darin nicht auch ein Risiko, dass eben eine Vergrößerung oder eine Erhöhung der Fälle anwaltsloser Verfahren auch dazu führen könnten, dass Urteile vielleicht zu Nachteilen für Betroffene führen oder zu Fehlurteilen kommt und damit die gesamte Kostenersparnis sozusagen hinfällig ist. Und zum anderen ist ja ein sehr wichtiges Thema für uns die Frage des Zugangs zum Recht. Da ist natürlich einmal die Verpflichtung, einen Anwalt zu nehmen, erstmal was Gutes, aber gleichzeitig muss man sich den auch leisten können. Würden Sie es da für sinnvoll halten, möglichst zeitnah auch das Thema Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe zu erweitern? Und wenn ja, haben Sie da eventuell Vorstellungen, wie man das angehen könnte?
Vielen Dank. Wir beginnen mit der Antwortrunde und wie angekündigt mit Herrn Dr. Scheif. Der hat zwei Fragen von Herrn Kollegen Axel Müller.
Ja, danke schön. Dann beginne ich mit der Frage Einordnen nach Streitwerten bzw. Sachgebieten. Meine Erfahrung in dem Hintergrund beruht auf dem Führen von zwei Landgerichten unterschiedlicher Größe und eines Oberlandesgerichts und den dortigen Präsidien und der Frage, wie verteilen wir Geschäfte, aber eben auch aus eigener Tätigkeit. Und die Antwort ist ein bisschen salopp und rheinisch, vielleicht die Mischung macht's. Ungern machen viele Kammern nur Spezialisierungen und sind nur in ihren Spezialisierungen unterwegs. Sehr häufig hat man also, wenn ich die Landgerichte jetzt nehme, die Situation, dass zusätzlich zu den Spezialisierungen vielleicht bis zu einem Wert von 40% roundabout, dann eben allgemeine Sachen kommen. Da legen die Kolleginnen und Kollegen auch durchaus Wert drauf, dass so etwas ist, weil es eben nicht eine ganze Schmalspur werden soll oder nur die Situation der Spezialisierung, sondern auch noch die Möglichkeit, andere Dinge zu machen, für die wir alle auch ausgebildet worden sind im Rahmen unseres Jurastudiums und der Referendarzeit. Insbesondere für junge Kollegen ist das wichtig, in den ersten Jahren ein Spektrum zu bekommen, um zu erkennen, wo liegen meine Stärken und wo kann ich hingehen, wo kann ich die Dinge machen. Deswegen ja zu dem, dass wir weitere Spezialisierungen suchen und finden, aber eher nein dazu, dass wir ausschließlich spezialisierte Kammern unterwegs haben oder Kammern, die letztlich dann also nur mit geringen Spruchkörpern ausgelastet sind, mit geringen Anzahl an Kollegen, weil es einfach vom Sachgebiet das nicht mehr hergibt. Also da ist ganz gut, dass man das Ganze ein bisschen angleichen kann. Die Mischung macht's. Komplexität nimmt zu, das trifft zu. Wie begegnet man dem? Man begegnet dem eben durch Spezialisierung, dann auch durch Spezialisierung ganzer Kammern. Und da ist mir eben wichtig der Punkt, den ich eben schon erwähnt habe, das Spruchrichterprinzip bzw. das Kammerprinzip. In dem Sinne, dass man sagt, wenn da ein Team an der Arbeit ist von drei Richterkollegen, die sich der Sache widmen, die auch vielleicht schon eine Expertise haben oder einmal einen jungen Kollegen oder einen neuen Kollegen wieder an die Expertise heranführen, dann ist man eigentlich schon ganz gut aufgestellt für eine entsprechende Verhandlung mit der entsprechenden Erfahrung. Weitere Expertise muss man sich dann sozusagen von außen heranholen in Form von Sachverständigen oder Ähnlichem. Das heißt, das ist darstellbar und machbar. Und mein Erleben von Kolleginnen und Kollegen in spezialisierten Kammern ist ein sehr hoher Wert von Anerkennung, der ihnen zuteil wird, auch eben dann sozusagen deutschlandweit, in dem Sinne, dass gesagt wird, aha, das wird da und da verhandelt, das ist eine Kammer, die ist da sehr, sehr gut orientiert. Es hängt natürlich auch durchaus an der Person des Vorsitzenden und der langjährigen Beisitzer.
Vielen Dank. Dann haben wir zwei Fragen von Herrn Wahlend an Herrn Dr. von Plewe.
Vielen Dank. Ja, die erste Frage betrifft sauber geführte Verfahren und Kostenersparnis. Es ist natürlich so, wenn sich die Gefahr realisiert, dass durch die Verlagerung von Zuständigkeiten vom Landgericht zum Amtsgericht angesichts der bestehenden Pensenschlüssel und der Gutschreibung der Belastungen wir dann in das Risiko kommen, dass Amtsrichter überlastet werden oder noch stärker belastet werden, als sie es ohnehin schon sind. Und in dieser Situation ist das natürlich ein Risiko für die Parteien, es ist auch ein Risiko für die Allgemeinheit, für die Rechtspflege, bei allem Bemühen, das natürlich die Gerichte entfalten. Die Frage, wie es mit den anwaltslosen Verfahren ist das Thema, wenn Parteien sich nicht vertreten lassen, dann sind sie in der Situation, all die Obliegenheiten erfüllen zu müssen, die eine anwaltlich vertretene Partei auch zu erfüllen hat. Und diese Obliegenheiten, die kennen sie aber nicht. Und dazu gehört auch jetzt, das hat ja begonnen ursprünglich mit der Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, seitdem beim Bundesgerichtshof ist das auch sehr beliebt und wandert stetig nach unten, der Subsidiaritätsgrundsatz. Wenn ich nicht in jeder Lage des Verfahrens das mache, was geboten ist, dann kann ich es in der nächsten Instanz nicht rügen. Das setzt aber voraus, dass wenn die Eingangsinstanz eben dort ein Anwalt nicht tätig ist, wie soll das funktionieren? Wenn dann für die Berufungsinstanz oder Beschwerdeinstanz ein Anwalt beauftragt wird, dann kann der nicht mehr rügen, es hätten aber diese und jene Hinweise erteilt werden müssen und dann hätte ich dies oder jenes getan. Das ist dann zu spät. Ihm wird die Subsidiarität entgegengehalten. Es sei denn, man würde das ausdrücklich modifizieren und es sei denn, man würde den 139 anders oder weiter ergänzen, stärker strukturieren im Sinne einer ausgeprägten Hinweispflicht. Zugang zum Recht. Das Problem bei Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe ist natürlich, dass die Prozesskostenhilfe zu spät einsetzt. Beratungshilfe ist sehr unbeliebt, weil sie ganz gering vergütet wird und damit komme ich auch nicht weit. Prozesskostenhilfe setzt er spät ein, setzt vor allen Dingen Erfolgsaussichten voraus. Die Darlegung der Erfolgsaussichten ist etwas, was auch wiederum eigentlich nur der anwaltlich vertretenen Partei genügt. Es gibt im EGBB, Artikel 43, 44 Deliktsrecht, die Möglichkeit, das anwendbare Recht zu bestimmen. Davon kann ich nur dann Gebrauch machen, wenn ich zwei Rechtsordnungen verglichen habe. Das setzt wiederum für die bedürftige Partei voraus, dass sie Prozesskostenhilfe bekommt. Die kriegt sie aber erst dann, wenn sie schlüssig vorgetragen hat, das und was sie will und aus welchem Grund. also zirkuläre Geschichte. Ohne anwaltliche Vertretung ist das nicht machbar. Deshalb also hier Subsidiarität, Obliegenheiten, dann vor allem der ganze B2C-Bereich, also Geschäft zu Verbraucher, wenn das Verfahren einseitig gestaltet ist, dann wird es sehr schwierig für die nicht vertretene Partei, da Waffengleichheit herzustellen. Ein weiterer Aspekt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben eine Frage von Frau Kollegin Adaoglu an Herrn Dr. Otte.
Ja, vielen Dank. Frage bezog sich auf, ob man bei der Spezialisierung sich nicht an den Fachanwaltstiteln orientieren sollte. Und der Vorschlag ist ehrlich gesagt so gut, dass einer von der Sorte, da ärgert man sich, dass man den selber nicht hatte. Also das finde ich richtig klasse, die Idee. Ich gehe das mal gerade so ein bisschen durch. Was haben wir denn? Wir haben Arbeitsrecht, da gibt es schon Spezialgerichte. Wir haben Agrarrecht, das wäre sicherlich eher was für die Landgerichte. Bank-, Kapitalmarktrecht, habe ich schon gesagt, Landgerichte. Bauarchitektenrecht, ganz klar Landgerichte. Familienrecht, Amtsgerichte. Erbrecht, Landgerichte. Handels- und Gesellschaftsrecht, Landgerichte, aber bitte keine KFHs. Ist, glaube ich, angekommen. IT-Recht, ja, wäre ich auch beim Landgericht. Insolvenzrecht, ganz klar beim Landgericht. Internationales Wirtschaftsrecht ist wenig greifbar, muss man sagen. Medizinrecht soll jetzt zum Landgericht gehen, finde ich gut. Sozialrecht, eigene Gerichtsbarkeit. Sportrecht, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das machen muss. Steuerrecht, eigene Gerichtsbarkeit, Strafrecht sowieso. Transport- und Speditionsrecht wäre auch wohl eher Landgericht. Urhebermedienrecht gibt es schon beim Landgericht. Vergaberecht ist jetzt gemacht. Versicherungsrecht, ja, das ist schwierig. Das ist teilweise ganz klar Verbraucherrecht. Und soweit dann wäre es eher nach meiner Einteilung am Amtsgericht. Wenn es natürlich B2B-Versicherungen sind, dann ist es ganz klar Landgericht. Verwaltungsrecht, klar, gibt es eine eigene Gerichtsbarkeit. Verkehrsrecht, habe ich gesagt, sollte zu dem Amtsgericht gehen. Von daher, ja, das fände ich gut. Und ich würde auch begrüßen, wenn sich die Richter entsprechend spezialisieren würden. Also wenn man, ich bin ja kein Richter, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ich stelle es mir sehr schwer vor, wenn man 10 Jahre in der Baukammer gearbeitet hat und dann sich 5 Jahre beim familienrechtlichen Senat bewährt hat und jetzt eine KFH übernimmt und sich dann eben den sehr spezialisierten Anwälten gegenüber sieht. Und leider, muss ich sagen, merken wir das ja manchmal auch in der Qualität der Urteile. Vielen Dank.
Wir haben 3 Fragen an Frau Krämer, eine Frage von Frau Adaoglu und 2 Fragen von Frau Hirt.
Ja, vielen Dank. Frau Adaoglu, Sie haben ja Bezug genommen darauf, ob die Amtsgerichte gewappnet sind für die zuständigen Verfahren, die ab Januar, wenn das Gesetz so in Kraft treten sollte, auf die Amtsgerichte zukommen. Das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Es gibt Amtsgerichte, die sicher, ich sag mal, nah an der 100% Pepsi-Grenze ausgestattet sind. Da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr die Sorgen machen, weil die Höhe der Verfahren, die ja von den Landgerichten weggehen, verteilen sich ja in einem Landgerichtsbezirk. Es ist ja nicht so, dass Tausende von Fahren auf ein kleines Amtsgericht zusteuern, sondern im Rahmen des Bezirks wird das verteilt und kleinere Amtsgerichte werden natürlich einen kleineren Ausschnitt von dem ganzen Kuchen bekommen. Je nach Ausstattung dieses konkreten Amtsgerichtes kann es natürlich sein, wenn da nur 2, 3 Richter sind, und da kommt jetzt zufällig durch diese Zuständigkeit vermehrt Verfahren, dass das zu viel wird. Also diese Gefahr besteht durchaus. Dann ist es aber auch Aufgabe der dann zuständigen Landesverwaltung und Mittelbehörden dafür zu sorgen, dass sofort auch Hilfe kommt. Und das kann man durch Umstrukturieren, zumindest Proberichter hat man ja zur Verfügung. Und die technische Ausstattung sollte natürlich auch geliefert werden. Deswegen dringt der Richterbund auch so sehr darauf, dass das zeitgleich erfolgen soll und nicht irgendwann im Nachgang erfolgt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt natürlich auch größere Richter, wenn ich jetzt an das Gericht denke, wo ich jetzt meine persönliche praktische Erfahrung habe beim Amtsgericht Köln. Wir sind über 200 Richter. Wir haben es ausgerechnet, da kommen circa 2300 Verfahren auf uns zu. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Das liegt einfach daran, weil wir einen viel größeren Personalpool haben, weil wir auch ein verlässliches OLG haben, was uns dann auch entsprechend zusätzlich die Arbeitskräfte zur Verfügung stellen wird. Und weil wir natürlich, weil wir da auch hoffen, entsprechend ausgestattet zu werden. Aber Sie sehen, wir haben vor 2 Jahren 37.000 Verfahren an Fluggastsachen bewältigen müssen in einem Jahr. Und ich glaube, das tut uns dann nicht weh. Aber wie gesagt, bei den mittleren Amtsgerichten, da kommen natürlich mehr an, da kommen vielleicht 3, 4 AKAs. Man muss halt gucken, die Zahlen gut im Blick halten, Das werden wir auch unseren Mitgliedern raten, darauf zu achten und die Stellen einzufordern. Die kommen auch nicht auf einmal, die sind über das ganze Jahr verteilt. Also wir müssen mal vorsichtig optimistisch sein. Danke. Dann Frau Hirl, Sie hatten ja danach gefragt, wie es aussieht mit den Zuständigkeiten, welche Spezialisierungen vielleicht noch denkbar wären. Wir haben selber intensiv darüber nachgedacht, was man noch zu den Amtsgerichten schaffen könnte. Wir haben selber von unseren ursprünglichen Vorschlägen, da waren, glaube ich, auch die Verkehrsunfallsachen auch dabei, wieder ein bisschen Abstand genommen. Bei 10.000 Euro, damals waren es ja noch 8.000 im Spiel, meine ich, kommen genau die Verkehrsunfallsachen auch hin, die die Amtsgerichte wirklich sehr gut bearbeiten können. Ich würde aber abraten davon, Verkehrsunfälle mit wirklich schweren Personenschäden an einem Amtsgericht bearbeiten zu lassen, wo vielleicht ein Proberichter im ersten Jahr sitzt. Nichts dagegen, dass er das nicht könnte, aber ich finde es von der Bedeutung der Sache auch gegenüber dem betroffenen Bürger, das sind belastende Verfahren, die gehören vor die Kammer. Und vor diesem Hintergrund würde ich diesem Vorschlag, die Verkehrsunfallsachen so unbesehen den Amtsgericht streitwertunabhängig zuzuweisen, abraten. Weitergehende Zuständigkeiten, alles, was auf persönlichen Beziehungen beruft, alles, was die Ortsnähe erfordert, das sollte natürlich zu den Amtsgerichten kommen, wo es auch erforderlich ist. Das sind natürlich klassisch die Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das können aber auch Spielraum für gewerbliche Mietsachen durchaus sein, wo auch die räumliche Nähe eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite muss man bedenken, die räumliche Nähe wird im Zuge der zunehmenden Digitalisierung eher in den Hintergrund treten. Wir haben jetzt schon Videokonferenzen, die abgehalten werden. Also in den Fluggastsachen ist das absolutes Standardprogramm, sonst würden wir gar nicht mehr durchkommen. Da ist natürlich die Ortsnähe, die Erreichbarkeit des Bürgers nicht so entscheidend. Bei den Landgerichten sehe ich da viel größeres Potenzial, was auch wichtig wäre. 72a GVG und 348 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ZPO führen ganz viele Rechtsgebiete auf, die man wirklich den Landgerichten auch durchaus streitwertunabhängig zuweisen könnte. Da ist hier ja auch schon vorgeschlagen worden, die Bausachen, da sind die Versicherungssachen vorgeschlagen. Da muss man natürlich gucken, wie man das gut abgrenzt. Aber Urheber- und Verlagsrecht, vor allem auch Fracht-, Speditions- und das Lagergeschäft, weil das kleine Amtsgericht kriegt da mal einen Fall im Jahr aus der CMR. Das ist ein so erheblicher Einarbeitungsaufwand, das steht in keinem Verhältnis zu den Zahlen. Und deswegen wäre ich sehr dafür, diese ganzen Spezialgebiete auf jeden Fall den Landgerichten und dann auch als Kammer zuzuweisen. Die Qualität der Rechtsprechung wird dadurch erheblich gesteigert. Dann haben Sie ja noch gefragt, Verhältnis, es ging um das Kammerprinzip. Ich bin da ein großer Verfechter von, weil das wird uns helfen, auch die Abgänge, die jetzt bei den Landgerichten passieren, die sind ja auch nicht von sofort da. Die Landgerichte haben die Verfahren, die bis zum 31.12. ja noch da. Die müssen ja auch noch abgearbeitet werden. Also von daher wird sich da nicht viel tun. Danke.
Vielen Dank. Wir haben eine Frage von Herrn Kollegen Rinkert an Frau Krause.
Ja, vielen Dank. Die Frage bezog sich auf den Vorschlag, ob die Anwaltspflicht, anders als es der Gesetzentwurf jetzt vorsieht, abgekoppelt werden soll von der Zuständigkeit des Landgerichts und schon bei einem geringeren Streitwert eine Anwaltspflicht vorzusehen. Ich meine, dieser Vorschlag ist abzulehnen. Erklärtes Ziel des Gesetzentwurfs ist die Stärkung der Amtsgerichte und der weitere gute, leichte, erreichbare Zugang des Bürgers zum Recht. Gehe ich davon aus, dass der seinerzeitige Gesetzgeber mit der Idee, dass es Anwaltspflicht erst ab einem Streitwert von 5.000 Euro, nämlich der landgerichtlichen Zuständigkeit, bedarf? Und gehe ich gleichzeitig davon aus, dass die derzeitige Geldentwertung und Preisentwicklung eine Anhebung dieses Werts erfordert? Ist es nicht folgerichtig, jetzt zu sagen, und trotzdem bleiben wir bei dem ja jetzt eigentlich viel geringeren Wert und etablieren eine Anwaltspflicht? Wenn der Gesetzgeber das täte, käme das meiner Ansicht nach sogar, wäre das kontraproduktiv im Hinblick auf die Stärkung und die Gewährleistung eines ortsnahen Zugangs oder eines leichteren Zugangs zum Recht. Denn bei der eben geschilderten Relation der Werte käme das praktisch einer neuen Barriere gleich. Denn wir müssen sehen, die Anwaltspflicht ist für manche Parteien auch eine Überlegung, diesen Rechtsstreit überhaupt erst zu führen, aufgrund der damit verbundenen Kosten. Anders als es hier dargestellt wurde, sehe ich auch das Problem der schlechten Vertretung vor Gericht nicht, ist die bereits bestehenden Hinweis- und Fürsorgepflichten des Gerichts, insbesondere auch gegenüber der anwaltlich nicht vertretenen Partei, sind ausgeprägt. Die müssen und sollten und werden wir auch ernsthaft wahrnehmen. Und in diesem Fall traue ich es den Parteien auch weiterhin zu, diese Verfahren ohne Rechtsanwalt, wenn sie es dann wünschen, zu führen. Man könnte umgekehrt noch überlegen, ob man eine Anwaltspflicht bei den streitwertunabhängigen Verfahren bei den Landgerichten da auch reduziert, aber das lehne ich ab. Also vielen Dank. Bis dahin.
Vielen Dank. Ich habe hier noch zwei Fragen von dem Kollegen Dr. Steffen an Frau Professor Gsell.
Ja, zur ersten Frage. Paragraph 522 Absatz 2 ist doch als Maßnahme zur Effizienzsteigerung gedacht. Klingt doch plausibel. Das Berufungsgericht kann, wenn es einstimmig der Auffassung ist, dass offensichtlich die Berufung aussichtslos ist, hier im Beschlusswege ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Klingt doch nach Effizienz. Hier haben wir aber eben Empirie, dass das nicht funktioniert. Die Empirie liegt vor in Gestalt der Nichtzulassungsbeschwerden, die eben die Hälfte an der Gesamtzahl ungefähr ausmacht. Also die Rechtssuchenden gutieren das nicht, dass über ihren Kopf hinweg auf eine mündliche Verhandlung verzichtet wird. Das halte ich auch für plausibel. Die mündliche Verhandlung hat eine wirklich befriedende Funktion. Es ist auch insofern, im Grunde eine Fehlallokation an Ressourcen, wenn dann hier in Fällen, wo womöglich eine mündliche Verhandlung zu einer endgültigen Erledigung in der Berufungsinstanz geführt hätte, weil man in der Lage gewesen wäre, als Berufungsgericht der unterliegenden Partei zu erklären, warum sie unterliegt. Also diese Nichtzulassungsbeschwerden sind da ganz überwiegend auch erfolglos. Der Bundesgerichtshof, der prüft aber nur, ob die Revisionsgründe vorliegen, ob das grundsätzliche Bedeutung hat, dass Sicherung der einheitlichen der Rechtsprechung, der Fortbildung des Rechts dient. Das heißt, er befasst sich überhaupt nicht mit der Sache. Das heißt, es ist für die Partei, obwohl wir dann die wertvolle Ressource Bundesgerichtshof damit befassen, im Ergebnis trotzdem frustrierend. Niemand befasst sich dann eben hier so mit ihrer Sache, wie sie sich das wünscht. Das ist unerfreulich. Wie können die Landgerichte und die Oberlandesgerichte das bewältigen? Wenn man jetzt hier die Wertgrenze abschaffen würde und sie dann mit diesen Fällen befasst wären, dann müssten sie ja mehr mündliche Verhandlungen machen. Allerdings haben wir ja auch jetzt einen gewissen Rückgang durch die Streitwertanhebung bei den Landgerichten und Oberlandesgerichten. Und man müsste natürlich evaluieren, ob sie mehr Personalressourcen brauchen. Aber es ist auf jeden Fall, diese Ressourcen dort sind wertvoll und effektiv alloziert. Beim Bundesgerichtshof ist es aber eben eine Fehlallokation aus den genannten Gründen. Dann, wie wirkt sich jetzt hier diese Anhebung der Wertgrenze auf 25.000 Euro aus? Also was ist das Problem jetzt der Anhebung? Also erstmal gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es ist eben ein Systembruch und der Systembruch wird dadurch noch verschärft, dass man anhebt. Das bedeutet eben im Ergebnis ganz konkret, dass bei Werten, die Streitwerten, die eben darunter bleiben, es davon abhängt, dass das Berufungsgericht die Revision eben zulässt. Und ich möchte wirklich deutlich hervorheben, es gibt immer wieder Rechtsfragen von ganz fundamentaler Bedeutung, die mit ganz mini kleinen Streitwerten daherkommen. Ich habe in meiner Stellungnahme etwa diesen berühmten Quelle-Fall, ja, wo es darum ging, der bis zum EuGH dann ging, ob es hier eine Nutzungsentschädigung bei Ersatzlieferung, ob das mit der Kaufrechtsrichtlinie damals noch vereinbar war. Jetzt mittlerweile haben wir das Gesetz geändert und so weiter. Aber das wäre nicht zum Bundesgerichtshof und eben auch dann nicht zum EuGH gekommen, wenn hier nicht das Berufungsgericht die Revision zugelassen hätte. Und das ist eigentlich ein Problem, weil an sich müsste das schon möglich sein, dass die Partei, wenn nicht zugelassen wird, sich dann diese Zulassung wegen der grundsätzlichen Bedeutung dann auch erstreitet. Das heißt, wir haben halt hier Bereiche, die typischerweise niedrige Streitwerte haben, wie etwa dann das Verbraucherrecht, wo dann letztlich die Rechtsfortbildung wirklich davon abhängig ist, dass die Berufungsgerichte zulassen. Und das tun sie halt auch in unterschiedlichem Maße. Danke.
Vielen Dank. Und als Letzte in der ersten Fragerunde Frau Benning auf eine Frage von Herrn Kollegen Rinkert.
Genau, ich darf was dazu sagen, wie das Zivilrecht eigentlich für Betroffene von digitaler Gewalt nutzbar ist oder warum das auch so wichtig ist. Und da möchte ich gerne aus unserer Betroffenenberatung erzählen, denn bei uns können sich Betroffene ganz konkret auch Unterstützungsleistungen holen und sich Hilfe suchen bei uns. Und mit dem Anliegen kommen die allermeisten, dass sie möchten, dass Inhalte nicht mehr abrufbar sind, dass Inhalte entfernt werden. Und womit erreiche ich das, dass Inhalte auch tatsächlich aus dem Netz verschwinden und entfernt werden? Unter anderem auch damit, dass ich eine Klage auf Unterlassung einreichen kann und auf Unterlassung klagen kann. Dieser Anspruch besteht bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und das ist ein enormer Gewinn von unserem Rechtsstaat, dass wir das auch zivilgerichtlich durchsetzen können. Und deshalb ist es so wichtig, weil Betroffene diese Wirkungsrichtung mit einer Strafanzeige gar nicht erwirken. Und auch wenn sie einen Inhalt auf einer Plattform, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das schon mal versucht haben, einen Inhalt auf einer Plattform zu melden und wie viel Erfolg sie dabei hatten, dass der Inhalt dann tatsächlich auch entfernt wurde. Da hatten wir eine Testung mit Inhalten, die von Volljuristinnen eingeschätzt wurden. 47% der von uns als Juristinnen eingeschätzten Inhalte wurden nicht entfernt. Und deswegen ist der Zugang zum Zivilrecht für Betroffene von digitaler Gewalt ganz essentiell. Damit würde ich es einfach auch belassen.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt folgende Wortmeldung für die zweite Fragerunde. Einmal Frau Ataoglu, einmal Herr Wahlend, einmal Carsten Müller, Braunschweig, dann der Kollege Rinkert nochmal und zum Abschluss der Kollege Dr. Steffen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich denke, dann können wir wahrscheinlich mit der zweiten Runde auch abschließen. Gut, dann fangen wir an mit der Kollegin Ataoglu. Bitte schön.
Vielen Dank. Meine erste Frage würde ich gerne an Herrn Präsidenten Dr. Scheif stellen. Jetzt ist es so, dass der Gesetzentwurf ja auch vorsieht, dass wir die Verfahren nach billigem Ermessen nach 495a ZPO bis zu 1.000 Euro möglich machen wollen. Da wäre meine Frage, erscheint es aus Ihrer Sicht als Präsident jetzt eines Oberlandesgerichts, der alle drei Gerichte im Blick hat, auch sinnvoll, dass wir solche Verfahren auch an Landgerichten erlauben, da wo eben Zuständigkeiten Streitwert unabhängig beim Landgericht landen sollten, um eben da auch die Verfahren zu befördern, schneller machen zu können. Das wäre meine Frage, ob Sie das für sinnvoll erachten. Und meine zweite Frage würde ich gerne an Herrn Rechtsanwalt Dr. Otte stellen. Sie hatten gerade schon zu Recht darauf verwiesen, dass die letzten Entwicklungen vor 30 Jahren und nachvollzogen werden können und dann, dass wir eigentlich bei 9.000 Euro wären, aber jetzt 10.000 vertretbar sind. Ich sehe aber die gleiche Argumentation tatsächlich auch bei den Berufungs- und Rechtsmittelstreitwerten. Und wenn wir da schauen, dass es vor 30 Jahren 1.500 D-Mark waren, dann müssten das ja jetzt auch circa rund 750 Euro sein. Halten Sie deshalb eine Anhebung der Rechtsmittelstreitwerte über das hinaus, was der Gesetzesentwurf sieht, für sinnvoll, vor allem, wo wir ja auch bei der Berufung dann drei Berufsrichter damit befasst sind am Ende des Tages. Da wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mir das beantworten können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann die Frage von Herrn Kollegen Wahlend.
Zunächst an Herrn Dr. von Plewe. Sie haben jetzt, also es wurde schon mehrfach über die Sonderzuständigkeiten jetzt gesprochen. Sie fordern ja eine Sonderzuständigkeit im Baurecht. Können Sie vielleicht ausführen, warum gerade da und Sie dann, also genau diese Sonderzuständigkeiten in anderen Rechtsbereichen vielleicht weniger sinnvoll wären? Und dann noch eine Frage an Frau Benning. Sie haben ja von dem hohen finanziellen Risiko von Ihren Betroffenen gesprochen. Wäre es hier nicht vielleicht sinnvoll, die PKH-Regelungen über das Existenzminimum hinaus zu vergeben, um so sicherzustellen, dass solche Verfahren trotzdem anwaltlich geführt werden können?
Carsten Müller ist als nächster dran mit seinen
Fragen. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Dr. Otte. Sie haben ja in Ihrer schriftlichen Stellungnahme die Nutzung künstlicher Intelligenz angesprochen. Inwieweit sehen Sie da Waffengleichheit oder möglicherweise Waffenungleichheit zwischen der Anwaltschaft und den Gerichten? Und wenn es Waffenungleichheit gäbe, wie könnte man dieser begegnen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Der Kollege Rinkert mit einer Frage.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Frau Krause. Im Hinblick auf den Änderungsantrag in Bezug auf die Rechtsmittelstreitwerte würde ich gerne nachfragen, ob Sie die Einschätzung teilen, dass noch Übergangsregelungen für laufende Gerichtsverfahren ergänzt werden müssten. Und meine zweite Frage an Frau Benning. Wir haben jetzt viel über Spezialisierung gesprochen. Weshalb bedarf es aus Ihrer Sicht neben der Spezialisierung an den Landgerichten auch einer Spezialisierung an den Amtsgerichten bezüglich Äußerungsstreitigkeiten? Vielen Dank.
Und zum Abschluss der zweiten Runde der Kollege Dr. Steffen.
Ja, ich würde auch in der Tat bei dem letzten Themenkreis und insoweit eine Frage an Frau Benning anfügen. Also die Frage ist ja in der Tat, brauchen wir nicht auch horizontale Zuständigkeitskonzentrationen? Wir bewegen ja gleichzeitig das Online-Verfahren vor den Zivilgerichten. Das heißt, diese Ortsgebundenheit wird dann sogar auf Seiten des Gerichts ja relativiert, auf Seiten derjenigen, die die Persönlichkeitsrechte verletzen, ist ja sowieso eine Ortsgebundenheit üblicherweise nicht gegeben. Die suchen sich ja ihre Opfer nicht nach Nachbarschaft aus, sondern was ihnen so im Netz über den Weg läuft. Und da wäre die Frage, ob Sie da Vorschläge haben, wie wir das machen können. Und dann hätte ich in der Tat noch eine Frage an Frau Gsell. Ich habe das ja sehr gefreut, dass Sie jetzt auch mit dem Segen von Theodor Adorno unsere Fragen beantworten. Sie haben sich ja auf ihn bezogen mit einem Zitat. Und die Frage war, die Frage ist, ich würde auch soweit wieder an einen Input von Herrn Otte anknüpfen wollen. Die Frage der Zuständigkeiten hängt ja in der Tat von der Streitwertfestsetzung massiv ab. Also wir können hier lange diskutieren über sinnvolle Zuständigkeitsgrenzen. Wenn die Streitwerte einfach in einer absurden Range liegen, dann kommen wir ja natürlich zu total willkürlichen Ergebnissen. Da wäre die Frage, ob Sie da sinnvolle Vorschläge sehen, wie man die Fortentwicklung von Streitwertfestsetzungen vornehmen könnte, wie wir also da weiterkommen, dass wir da tatsächlich dann auch stärker die Komplexität, aber sicherlich auch das dahinterstehende materielle Interesse abbilden.
Vielen Dank. Wir beginnen jetzt alphabetisch mit Frau Benning auf drei Fragen von den Kollegen Barlent, Kollege Rinkert und Kollege Dr. Steffen. 6 Minuten haben Sie. Das wird alles addiert jetzt.
Vielen Dank. Ich würde zunächst mit der Ortsgebundenheit anfangen. In der Tat, wir stellen uns eigentlich vor, dass gerade im Bereich der digitalen Gewalt Unterlassungsansprüche bei digitalen Persönlichkeitsrechtsverletzungen eigentlich auch zentriert verhandelt werden können. Und das möglich sein muss, ähnlich wie beim Mahnverfahren, dass das zentral an einem bestimmten Gericht auch angesiedelt ist. Und da kann man zum Beispiel auch einmal nach Österreich schauen. Die haben etwas nicht zentral, aber sie haben etwas Ähnliches. Sie haben nämlich ein Mandatsverfahren eingerichtet für Fälle von Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und das Ganze funktioniert mit dem Ausfüllen eines Formulars. Das kann man sich auf der Internetseite des Justizministeriums Österreich anschauen. Das ist sehr verständlich. Man kann da Sachen ankreuzen, wie zum Beispiel möchte ich, dass der Inhalt, der Kommentar nur in Österreich entfernt wird oder möchte ich eine weltweite Entfernung? Möchte ich, dass identische Inhalte entfernt werden oder möchte ich, dass auch kerngleiche Inhalte entfernt werden? Und das ist sehr einfach, verständlich für Betroffene auszufüllen. Und genau so etwas wünschen wir uns eigentlich auch für Betroffene in Deutschland, dass das einfach durchzusetzen, einfach und ohne viele Kosten verbunden möglich ist. Dann einmal zur Spezialisierung an den Amtsgerichten. Der derzeitige Gesetzentwurf sieht vor, dass Veröffentlichungsstreitigkeiten an die Landgerichte gehen zur Spezialisierung. Und bei Veröffentlichungsstreitigkeiten wird der Gesetzentwurf etwas genauer, indem sie sagen, dass darunter vor allem die Fälle fallen sollen, die nicht im Zwei-Personen-Verhältnis oder in einer Gruppe gepostet werden. Und jetzt haben wir aber viele Betroffene, die sich auch mit Inhalten melden, die vielleicht in einer größeren WhatsApp-Gruppe gepostet werden, die in einem Broadcast-Channel gepostet werden, die in anderen in Foren gepostet werden. Und gerade bei diesem Bereich wären dann bei einem Streitwert von unter 10.000 Euro sehr wahrscheinlich Abgrenzungsschwierigkeit, die Amtsgerichte zuständig. Da kann es aber auch dazu kommen, dass wir sehr schwierige Abwägungen im Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Meinungsfreiheit zu tätigen haben und es dafür auch eine Spezialisierung eigentlich bedarf. Und das könnte im Geschäftsverteilungsplan der Amtsgerichte auch berücksichtigt werden, dass solche Fälle des, bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch in den Amtsgerichten einer bestimmten Person zur Spezialisierung zugewiesen werden. Dann haben wir noch die Frage nach dem hohen finanziellen Risiko und den PKH-Regelungen über das Existenzminimums hinaus. Ich würde es einfach begrüßen, wenn es wirklich ein Verfahren gäbe für Unterlassungsansprüche, wofür man nicht mal die PKH eigentlich brauchen würde, sondern in Österreich kostet das Ganze, ich glaube, 120 Euro, dass man dass man diesen Unterlassungsanspruch geltend machen kann. Und das ist sehr, sehr einfach durchsetzbar. Natürlich kann man auch an PKH denken. Aber ich glaube, damit wären wir schon auf jeden Fall ein Stück weiter, das auch kostengünstiger für deutlich mehr Personen zugänglich zu machen, die momentan keine PKH bekommen würden.
Vielen Dank. Kollege Steffen mit einer Frage an Frau Professor Gesell.
Ja, wie sollen Streitwertgrenzen sinnvoll fortentwickelt werden? Also ich glaube, wir sollten jetzt nicht wieder 30 Jahre warten, sondern wichtig wäre es, dass man zur Kenntnis nimmt, dass wir in wirklich dynamischen Zeiten leben, auch was den Zivilprozess anbelangt, die Digitalisierung, die Herausforderung ist ja alles schon mehrfach angesprochen worden. Und man muss auch sagen, auch wenn man jetzt sagt, naja gut, das ist ja plausibel, wir haben jetzt halt eine Geldentwertung und wenn ich das dann umrechne, dann komme ich jetzt schon irgendwie auf den Betrag, der jetzt gesetzt werden soll. Da muss man doch sehen, dass der Anlass, die Zielsetzung, die Rahmenbedingungen damals ganz andere waren als heute. Das ist so und deshalb, glaube ich, tut man gut daran, dass man hier wirklich kontinuierlich evaluiert. Wir haben viel zu wenig Justiz-Tatsachenforschung. Wir stochern hier sehr häufig im Nebel. Unsere Kenntnisse sind anekdotisch und wir täten gut dran, da uns sicherere Grundlagen zu verschaffen. Und everything is procedure. Das sollte eben auch dann für das Monitoring der erlassenen Gesetze gelten. Also, dass man eben hier dann auch sagt, sich dessen bewusst ist, gut, es ist ein Stück weit ein Sprung ins Dunkle, dass man jetzt hier so anpasst. Wir wissen die nicht genau, was das für Auswirkungen hat. Und dann muss eben kontinuierlich evaluiert werden, muss eine Wiedervorlage gemacht werden und muss man sich dann halt bei Zeiten auch überlegen, ob das so hinhaut oder ob man und wann man nachjustiert. Also ich habe da leider kein Patentrezept, wie man hier Streitwertgrenzen, ich glaube, es gibt da keine Formel, nach der man das anpassen kann, weil es eben viele Umstände gibt, die da eine Rolle spielen und dessen sollten wir uns einfach bewusst sein.
Vielen Dank. Eine Frage vom Kollegen Rinkert an Frau Krause.
Ja, danke schön. Die Frage betrifft die Problematik von bislang im Gesetzentwurf, in dem Änderungsantrag nicht vorgesehenen Übergangsregelungen. Und ja, in der Tat, auf den ersten Blick meine ich, hier besteht noch ein bisschen Hausaufgabenbedarf. Wohl nicht für die laufenden Rechtsmittel, die während der Rechtsänderung eingelegt sind. Die Rechtsmittel, die eingelegt sind und statthaft waren, bleiben auch nach der Rechtsänderung statthaft. Ich denke, dafür braucht es keine Regelung. Allerdings gibt es ja noch mehr Konstellationen. Also wir haben Fälle beim Amtsgericht, die derzeit berufungsfähig sind, nämlich zwischen 500 und 1.000 Euro, die dann nach der Rechtsänderung keiner Berufung mehr unterliegen, es sei denn, sie wird zugelassen. Und dann haben wir zum einen die Fälle, wo, also nehmen wir an, Mitte Dezember entscheide ich in einer Sache über 700 Euro, die Berufungsfrist läuft bis Mitte Januar, dann ist die Frage, wenn die Partei die Berufung erst im Ende dieser Frist im Januar einlegen will und es gibt keine Übergangsregelung, gilt dann eventuell schon das neue Recht und ist die Berufung dann unzulässig. Da müsste was geregelt werden. Andere Konstellation auch, Klage über mehr als 600 Euro, 700, 800 Euro bis 1.000. wo die Berufung derzeit zulässig wäre. Sie wird unzulässig, muss das Amtsgericht dann über die Zulassung der Berufung entscheiden und zu welchem Zeitpunkt, was ist dann der maßgebliche Zeitpunkt. Ich denke, da muss man in der Tat vielleicht noch mal drüber nachdenken und ein bisschen nachschärfen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Krämer geht leer aus in dieser Runde. Und wir haben zwei Fragen an Herrn Dr. Otte, einmal von Frau Kollegin Lataoglu und einmal von Kollegen Carsten Müller.
Ja, vielen Dank. Die erste Frage betraf das Thema, ob man nicht auch die Streitwerte für die Rechtsmittel anpassen sollte. Ich glaube, da muss man differenzieren. Also was die Berufung vom Amtsgericht zum Landgericht betrifft, das von 600 auf 1.000 Euro hochzusetzen, das ist sinnvoll. Ist zwar dann ärgerlich für die Parteien, die um weniger als 1.000 Euro gestritten haben, aber das ist dann irgendwie hinzunehmen, würde ich sagen, im Sinne einer Verhinderung der Überlastung der Justiz. Das andere betrifft die Nichtzulassungsbewährte zum BGH, was ja aktuell bei 20.000 Euro liegt und dann auf 25.000 Euro angehoben wird. Und diese Grenze gehört nach meiner Meinung abgeschafft. Und zwar ist es, beobachtet man, dass also Landgerichte sind relativ oft dabei, eine Revision zuzulassen, weil sie vielleicht nicht ganz sicher sind oder was auch immer. Also Fälle vom Landgericht gehen relativ häufig zum BGH. Oberlandesgerichte sind da durchaus selbstbewusst. Also die lassen äußerst selten die Revision zu. Und dann ist es halt so, wenn man im Streitwert bis 20.000 Euro liegt, was ja durchaus vorkommen kann, dann kommt man halt nicht zum BGH, gar nicht. Und ich habe das ja einmal erlebt, habe ich ja vorhin beschrieben in meiner Stellungnahme, dass das Oberlandesgericht einen Streitwert, der vom von der Klägerpartei auf 100.000 Euro festgesetzt worden war und wogegen wir als Beklagte nicht opponiert hatten, auf 20.000 Euro, nee, ich glaube auf 10.000 Euro herabgesetzt hat, um uns die Nichtzulassungsbeschwerde zu verbauen. Und deswegen, also diese Grenze, die gibt aus meiner Sicht also auch wenig Sinn und ich würde sie abschaffen. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, noch ganz kurz auf die letzte Frage in der letzten Runde einzugehen. Da habe ich einen Punkt vergessen, nämlich das Mietrecht, den habe ich überlesen, in der Auflistung meiner Fachanwaltszettel. Das Gewerbemietraumrecht sollte aus meiner Sicht auch zu den Amtsgerichten konzentriert werden. Das ist noch ein Gedanke, den ich vorhin nicht hatte, den schiebe ich jetzt an dieser Stelle nach. Dann zu der Frage nach dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der Justiz. Ja, also wir bei CMS, Deutschlands größter Wirtschaftskanzlei, setzen künstliche Intelligenz ein, um insbesondere gegnerische Schriftsätze zu analysieren. Also zu gucken, was steht da drin, wiederholt sich das vielleicht mit dem, was der Kläger oder die andere Partei schon mal geschrieben hat. Inwiefern sind da wirklich neue Aspekte? Man kann KI auch einsetzen, um zu schauen, ob die zitierte Rechtsprechung tatsächlich die dort wiedergegebenen Aussagen deckt oder ob die Anlagen die dort wiedergegebenen Aussagen im Sachverhaltsvortrag decken. Das kann man machen. Ersetzt natürlich nicht das menschliche Gehirn, ist auch klar, aber ist schon sehr, sehr hilfreich. Was wir nicht machen, auch wenn das ein Vorteil aus der Justiz ist, wir schreiben unsere Schriftsätze nicht mit KI. Also wir jedenfalls mal nicht. Und ich bin auch der Meinung, habe ich in meiner Stellungnahme geschrieben, auch Urteile sollten nicht mit KI geschrieben werden, Beweiswürdigung schon mal gar nicht mit KI vorgenommen werden. Aber das, was wir bei uns in der Sozietät machen, nämlich die Schriftsätze zu analysieren, auch gerade, das ist ja auch für Gerichte ist das ja ein Tort. Ne? Wir Anwälte denken ja immer, man müsste doch mal so schreiben. Das ist eine sogenannte Theorie des letzten Wortes. Ne? Man muss jetzt noch mal kurz vor der mündlichen Verhandlung Schriftsatz sagen. Und der arme Richter muss das alles lesen. Und wenn da so eine KI kommt und sagt, du, das ist 100% Wiederholung, das ist vielleicht für einen Richter auch ganz entlastend, kann ich mir vorstellen. Und ich meine, dass man das durchaus, also ohne irgendwie den Anspruch auf rechtliches Gehör abzuschneiden, so einen Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz vorsehen könnte. Wie gesagt, nicht die Urteile schreiben, nicht die Beweiswürdigung vornehmen, das sollte weiterhin dem Menschen vorbehalten sein. Ja, ich glaube, damit habe ich die Frage beantwortet. Danke Ihnen ganz herzlich.
Ich frage mich gerade, was das für den Einsatz der KI bei Bundestagsreden bedeuten würde. Aber das wäre
in der Tat auch interessant.
Das wäre dann eine andere Frage. Würde die Plenarbelastung möglicherweise abnehmen. Das kann man ja mal der Präsidentin sagen. Wir haben eine Frage vom Kollegen Wahlend an Herrn Dr. von Plewe.
Vielen Dank. Warum gerade Baurecht als weitere Spezialisierung? Zum Baurecht. Es sind häufig Streitigkeiten mit hohem Aufwand, begleitet von Beweisverfahren. Und wenn wir so aus dem geringeren Streitwertbereich kommen, dann sind das häufig Spitzensachen. Also es geht um irgendwelche Spitzenbeträge, Differenzen, Mängeleinreden und Ähnliches mehr. Und die aber sehr arbeitsintensiv sind, genauso arbeitsintensiv wie die Hunderttausender-Sache oder sonst was. Deshalb ist das sinnvoll. Aber die ganz andere Frage ist natürlich nach dem Konzept des künftigen Gerichtsaufbaus. Wollen wir insgesamt, vorhin angesprochen war, horizontale Spezialisierung, verteilt auf Amts- und Landgerichte eine Spezialisierung insgesamt einrichten. Der BGH hat 13 Fachsenate, da gibt es keine allgemeinen Richter mehr. Wollen wir das einrichten, dann können wir das tun. Und da muss man sehen, was gehört im Schwerpunkt zu den Amtsgerichten und was gehört im Schwerpunkt zu den Landgerichten. Beihilfenrecht wurde vorhin erwähnt, ist ganz klar eine Spezialmaterie. Es ist völlig unverständlich, warum das nicht in die Zuständigkeit der Kartellspruchkörper gehört. Da gehört es nämlich hin. Europarechtlich ist das Kartellrecht. Aber wir haben es nicht. Beihilfe macht jeder Spruchkörper macht Beihilfenrecht. Das ist kaum zu glauben. Aber jedenfalls ist darüber nachzudenken, ob man nicht insgesamt eine Spezialisierung einführt. Und dann würde sich die Frage, warum gerade Baurecht, insoweit erübrigen. Und das wäre möglicherweise sinnvoll.
Vielen Dank. Vielen Dank. Und die vermutlich letzte Frage an Herrn Dr. Scheif von Frau Kollegin Ataoglu.
Ich hätte ja so gerne die Frage nach dem Einsatz von KI in der Justiz beantwortet. Oh ja. Aber ich sage auch gerne was zu 495. Okay. Ich sage auch gerne was zu 495a ZPO. Das wäre ja die Frage, ob wir mit der Spezialisierung sozusagen den 495 AZBO nach oben ziehen und sagen, so, wir haben jetzt eine Reihe von Verfahren, die nach den Werten dann also in dem neuralgischen Bereich landen. 495a ist von der Konzeption her vorgesehen worden für die Amtsgerichte, ist ja auch geregelt im Verfahren bei den Amtsgerichten 495a. Und im Ergebnis mit den Argumenten, die wir bis jetzt gehabt haben, werden wir nicht viel Raum finden für den 495a in der Anwendung bei den Landgerichten, wenn wir darüber reden, dass wir gerne wieder Kammerprinzip haben in den Spezialisierungen, dass wir gerne die Sachen also doch einer größeren Aufmerksamkeit zuführen und dann eben auch die entsprechenden Entscheidungen wollen auf der Basis mündlicher Verhandlungen, dann werden wir mit dem 495a ZBO nicht besonders weit kommen. Ist vielleicht ein bisschen ein Sprung mit der Veränderung von 5.000 auf 10.000 Euro, dass man sagt, so, aber in den Bereichen der Spezialisierung kommt das raus, ist uns aber auch nicht wesensfremd. Also von daher sehe ich keinen großen Raum für den 495a ZPO vor den Landgerichten.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Daher bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen, bei den Sachverständigen, bei den Mitarbeitern des Sekretariats und den Vertretern der Bundesregierung und wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend, weiß ich nicht. Ja, ne? Geht in die Richtung. Ne? Und eine schöne Heimreise. Vielen Dank.